Hallo André, grüß dich. Schön, dass ich dich hier interviewen kann im Valle Gran Re auf Gomera. Hallo.
Hallo, de Vaseto.
Ja, ich würde gern von dir wissen, was ist für dich innerer Frieden?
Boah, eine große Frage, die du hast zum Einstieg, ja. Wenn wir uns fragen, was ist innerer Frieden, ja, dann kommt erstmal das Gegenstück dazu, was ist äußerer Frieden. Und dann kommt das nächste Ding ist, was ist Frieden? Ja? Frieden heißt nicht im Krieg sein. Und schon sind wir wieder in der Polarität. Frieden heißt in Akzeptanz sein. Frieden heißt für mich mit dem sein, was ist. Und das ist ein zentraler Punkt von meiner Arbeit. Es geht darum, mit dem zu sein, was ist. Und mit dem sein, was ist, heißt nicht dissoziiert sein, weg sein von dem, was ist. Das irgendwie wegdrücken oder sagen, das gibt's nicht oder Krieg in der Welt und so weiter interessiert mich nicht. Frieden ist Akzeptanz und Sein mit dem, was ist. Innerer Frieden ist Sein mit dem, was ist in mir drin, alles auszuhalten, mit allem Sein, was da ist. Das sogenannte Schöne und das sogenannte Schwierige.
Und Sein ist es was Inneres, das Fühlen, einfach eben da zu sein, Mensch zu sein oder also ohne Objekt, also einfach nur Sein, oder wie verstehst du das?
Das ist so ein bisschen passend zur Saison, wenn du eine Weihnachtskugel hast, ja. Wir sind kurz nach Ostern jetzt, ja. Und du hast diese Weihnachtskugel und du hältst die so kurz vor die Nase, ja. Was du dann siehst, ist eine riesengroße große Nase. Das heißt, du hast eine Perspektive auf etwas. Und diese riesengroße Nase und dann sind noch ein bisschen Augen und der Rest von der Welt ist relativ unbedeutend klein, ja. So gehen wir eigentlich durchs Leben. Wir sind Weihnachtskugeln. Wir gehen durchs Leben und haben immer in jedem Moment eine Perspektive auf das, was im Außen gerade ist. Und dieses Außen erzeugt in uns etwas und damit können wir sein oder nicht. Was ich meine mit dem Sein damit ist, in jedem Moment mit dem zu sein, was in mir ist, ist was anderes als jetzt darüber nachzudenken, was ich heute Abend koche. Weil ich kann jetzt scheinbar hier sein und darüber nachdenken, was ich heute Abend kochen werde. Oder ich kann jetzt gerade mit dem sein, was hier ist. Und das hat viel damit zu tun, was im Außen geschieht. Die Vögel, die ich höre, das Meer, was rauscht. Die Sonne, die so ein bisschen hier durch die Blätter filtert. Die Farben, die hier sind. Du, ein anderer Mensch, wir zwei, jetzt gerade hier. Und gleichzeitig hat es was zu tun, was geschieht gerade in meinem Innern. Also diese leichte Verspannung, die ich hier noch spüre, hier in diesem seltsamen Gelenk. So dieses bisschen unruhig sein, ist ein bisschen aufregend, wenn ich da Besuch kriege und der hat eine Kamera von mir. Ja. So diese Freude darüber, dich persönlich kennenzulernen, nachdem ich schon ein bisschen Kontakt haben durfte auf Distanz mit dir. Diese Herrlichkeit, die in mir entsteht, darüber, wie wir vorhin gesessen sind und Kaffee getrunken haben. Und ich merke, da ist sowas wie ein Bruder im Geiste, was mich berührt. Ja. So, und mit all dem zu sein, ja, so, mit all dem, was da an Bewegung geschieht, in mir zu sein, um mich nicht abzulenken mit irgendwas, das ist einfach sein.
Die Gedanken sind auch Teil des Seins, oder? Aber wenn man da irgendwie aufspringt und was investiert und denen nachhängt, dann wird man aber wiederum abgelenkt. Wie hängt das zusammen?
Das ist vielleicht die größte Sucht, die wir Menschen alle haben. Ja? Wir sind süchtig danach, auf irgendwelche Gedanken aufzuspringen und dann denen nachzuhängen und zu überlegen, was dann später geschehen wird, heute Abend oder morgen oder in 3 Tagen oder in 3 Wochen. Oder was gestern war und hätte ich doch und wär's doch anders gewesen und so weiter. Das heißt, wir kreieren künstliche Welten, virtuelle Welten in unserem Kopf, in unseren Gedanken. Welten, die oft nicht viel zu tun haben mit dem, was wirklich ist. Das, was wirkt. Und das, was wirkt, ist immer nur im Hier und Jetzt. Es gibt nichts anderes, als was im Hier und Jetzt wirkt. Das heißt nicht, dass ich nicht planen kann, dann in 3 Tagen nach Teneriffa zu fahren mit der Fähre und dass ich mir jetzt schon ein Ticket kaufe dafür. Ja? Dafür sind diese Gedanken da, dass wir planen können, Dinge machen können innerhalb der Zeit. Aber insgesamt könnte man sagen, sind wir süchtig nach Gedanken und den virtuellen Welten, die wir daraus erzeugen.
Ist das gut oder schlecht?
Es ist so. Ich stelle das fest. Ich denke, dass die Evolution, ich nenne es jetzt mal Evolution, ich denke da nicht so sehr an Darwin, aber wenn wir schauen, irgendwie scheint ja irgendwas zu geschehen hier auf diesem Planeten, ja. Was dazu geführt hat, dass du und ich jetzt gerade hier sitzen und diese Technologie haben und so weiter. Und ich denke, dass es wohl in Übereinstimmung ist mit dieser Phase von Evolution in diesem Sinne, dass wir so geworden sind. Ich habe da keinen Vorzug im Sinne von gut oder schlecht. Aber ich sehe auch, dass dieses sich Verlieren in den virtuellen Welten, wir sehen das im Außen mit den Social Media und Facebook und so weiter, ja, aber auch in virtuellen Welten, in unseren Gedankenwelten, wo wir nur noch hier sind, ja, da liegt eine große Gefahr drin.
Haben wir einen Einfluss auf unsere Gedanken? Also wer da als Gedanke auftaucht, was da auftaucht oder nicht auftaucht?
Ja und nein, meine Lieblingsantwort, ja. Ich glaube, dass diese Sucht nach Gedanken, dass die einfach da ist. Und dass wir nicht direkten Einfluss haben, das abzustellen. Vielleicht können wir das beobachten und wenn es auftaucht, drängen wir das zurück. Das können wir aktiv tun. Aber es geht vielmehr darum, diesen Mechanismus zu sehen, zu verstehen. Und was ich glaube, ist, dass das ganz viel mit dem Thema Trauma zu tun hat, nämlich dass Dinge mal geschehen sind, die nicht abgeschlossen wurden. Ein Zyklus oder Zyklen geschehen sind, die nicht abgeschlossen wurden und das Leben mag das nicht. Das Leben mag keine unabgeschlossenen Zyklen. Das Leben macht komplette Zyklen. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, das Meer geht hoch, das Meer geht runter, die Wellen kommen, die Wellen gehen. Ja, so, das sind alles abgeschlossene Zyklen. Und was geschieht, ist, dass manchmal im Leben Situationen sich ereignen, wo etwas geschieht auf eine Weise, wo ein Zyklus nicht abgeschlossen werden kann. Zum Beispiel dieser Ball, der da gekommen ist, und ich wollte gerade noch den Arm hochhalten, ja, und dann schlägt mir der Ball so gegen den Kopf. Und dann steckt das wie fest in uns. In uns als Menschen, aber auch im Größeren, stecken solche Ereignisse fest und sorgen dann dafür, dass wir virtuelle Welten kreieren, wo wir uns quasi wegbewegen können von dem, was damals dort geschehen ist. Also haben wir insofern einen Einfluss, dass wenn wir beginnen, mehr und mehr zu sehen, was all die Bälle waren, die wir nicht abwehren konnten, ja, all die metaphorischen Bälle, wenn wir das mehr und mehr sehen und diese Zyklen, die damals dort nicht abgeschlossen werden konnten, im Hier und Jetzt abschließen können, werden wir freier und damit auch freier von dieser Sucht nach diesen virtuellen Welten, die uns schützt vor dem, was damals dort zu viel war. Scheinbar schützt vor dem, was damals dort zu viel war.
Wie passiert praktisch dieses Abschließen?
Auch da gibt es viele Antworten dazu. Im Wesentlichen würde ich sagen, es geht darum, die Aufmerksamkeit nach innen zu halten, diese inneren Kriege oder inneren Schlachten zu sehen und mit dem zu bleiben. Wenn ich mit Emotionen zum Beispiel in mir bin und damit einen Moment bleibe, kann das ein Moment unangenehm sein, ja? Weil ich Dinge fühle, die wir nicht so mögen. Wut zum Beispiel oder Scham oder Isolation, so. Was mal damals dort mal geschehen ist, was ich aber jetzt im Moment fühlen kann, wenn es mir gelingt, Bedingungen zu schaffen, wo ich mit dem Moment bleiben kann, dann vollenden sich diese Zyklen.
Das heißt, Gefühle zu Ende fühlen, die früher nicht gefühlt worden sind, nicht gefühlt werden konnten.
Ja, Gefühle sind eine Ebene davon. Und insgesamt geht es darum, Zyklen auch zu schließen. Also es kann auch sowas sein, wie zum Beispiel diesen Ball abzuwehren. Ja? Also was, wo eine Bewegung drinsteckt, jetzt eine physische Bewegung. Aber es können auch Gedanken sein. Ja? Also die Gesamtheit der menschlichen Ebenen von Erfahrungen möchte gerne Zyklen abschließen.
Was ist der Unterschied zwischen einem Zyklus abzuschließen und sich einfach mit der persönlichen Geschichte befassen?
Mit der persönlichen Geschichte befassen kann bedeuten, Zyklen abzuschließen. Es kann aber auch bedeuten, im immer selben Rad zu drehen. So wie in einem Hamsterrad. Ja. Jemand hat mal gesagt, ein Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich gehe hoch, 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 aber tatsächlich drehe ich nur im Rad. Ja. Ich glaube, dass da eine Verwirrung besteht, dass einige Menschen denken, dass wenn sie so sich mit ihrer Geschichte befassen, dass sie da was vorwärts bewegen würden, freier werden würden, dass aber tatsächlich oft, ich sage nicht immer, aber oft das geschieht, dass so eine Art Suhlen ist in der Vergangenheit, in der Geschichte, was dann eben wieder weg ist vom Hier und Jetzt. Um im Hier und Jetzt zu sein, muss ich hinreichend hier sein können. Und dafür muss ich meinen Keller aufräumen. Ja? Ich muss den Keller aufgeräumt haben, um im Hier und Jetzt sein zu können. Und das muss nicht mit der Zahnbürste in jede Ecke geputzt sein, aber es muss hinreichend aufgeräumt sein. Dann kann ich im Hier und Jetzt sein, dann können diese Prozesse geschehen. Es ist wie ein Acker. Ja? Der muss gepflügt werden, der muss bestellt werden, der Samen muss ausgegeben werden. So. Und dann braucht er seine Zeit und dann kann daraus dieser wunderbare Mais zum Beispiel wachsen. Ja?
Aber um eben im Keller aufzuräumen, muss ich eben auch schon im Hier und Jetzt sein. Ne?
Ja, und da kommt ins Spiel, dass wir einander helfen können. Ja? Wir Menschen sind gedacht, gemacht, fest verdrahtet, einander zu helfen, einander zu unterstützen. Das heißt, ein Mensch, dem es gelingt, hinreichend im Hier und Jetzt zu sein, kann einem anderen Menschen ein Feld anbieten von hier und jetzt, was den anderen dabei unterstützt, seinen Keller aufzuräumen.
Muss man da wirklich graben nach den verschütteten Gefühlen oder bietet das Leben eh genug Chancen, dass die hochkommen?
Ich glaube nicht, dass man graben muss. Meine Erfahrung ist, dass insbesondere in der Natur das ständig hochkommt. Ja. Ständig irgendwas, ja. Vor ein paar Tagen habe ich hier eine Eidechse gesehen, die war verletzt. Ich glaube, die wurde von einem Vogel oder von einer Katze angegriffen. Ja. Und dann sehe ich so diese Eidechse mit der Verletzung und ich sehe, die wird sterben. Ja. Ein Gecko war es, genau. Dieser Gecko wird sterben, der wird das nicht überleben. Und das bringt mich in Kontakt mit meiner eigenen Vergänglichkeit. Wenn ich das einen Moment fühle, ja, dass ich jetzt hier bin und dass ich irgendwann sterben werde und dass es in der nächsten Sekunde sein kann, dann brauche ich nichts zu graben, damals dort. Ja. Die Dinge werden eigentlich, die Wahrheit ist, dass die Dinge vom Leben ständig präsentiert werden, auf eine Weise, dass wir ein Geschenk kriegen, um etwas, was aufgeräumt werden möchte, abgeschlossen werden möchte, abzuschließen.
Würdest du auch sagen, das Leben präsentiert immer genau so viel, wie wir in dem Moment vielleicht auch verarbeiten können?
Das ist eine schöne Idee. Ich weiß es nicht.
Du gehörst zu den Menschen, die eben unterstützend in der Weise wirken können, wie du gerade beschrieben hast. Kannst du das mal konkretisieren? In welcher Weise kannst du helfen und unterstützen?
Du hast große Fragen. Ich habe herausgefunden in meinem Leben, dass das Schönste für mich ist, mit dem zu sein, was ist. Und das hat viel zu tun mit Wahrheit. Weil wir oft Wahrheiten nicht so mögen, weil sie unangenehme Gefühle hochbringen oder ja, meist irgend sowas in der Richtung. Ja. Also meine Bestimmung in der Welt ist es, mit dem zu sein, was ist. Und dadurch entsteht, oder werde ich quasi zum Instrument, wo ich etwas verkörpere, was ständig da ist. So ein Feld von mit dem zu sein, was gerade ist. Und dieses Feld steckt an. Das ist wie diese zwei Gitarren, die ich zu Hause hatte. Ja. Wo ich an der einen Gitarre vorbeiging und dann die Saiten anschlug von der Gitarre und von meinem Ohr her hören konnte, der Ton kommt nicht genau von da, wo ich diese körperliche Empfindung hatte, wo die Gitarre angeschlagen hatte. Und es lag daran, dass die Gitarre, die daneben stand, resoniert hat und mitgeklungen hat. So ähnlich ist das. Ich biete ein Feld an, wo Menschen in Resonanz gehen können, um im Hier und Jetzt zu sein. Und dann, das ist so ein Feld. Ja. Ein zweites Feld neben diesem Feld von Resonanz ist Interpretation. Ich kann Menschen helfen, Situationen zu verstehen, zu sehen, was gerade ist, was gerade passiert. Und dann Bedingungen schaffen, die es ihnen ermöglichen, das zu prozessieren, mit dem zu sein, was da hochgebracht wird. Ja, ich habe jetzt so das Gefühl, so, wenn du diese Fragen stellst, ja, ich würde mich so anders machen als andere. Das bin ich gar nicht. Wir alle tragen das in uns. Wir alle tragen dieses Potenzial in uns. Es geht nur darum, dass wir das mehr und mehr entdecken, mehr und mehr nähren in uns, mehr und mehr sehen, dass der Grund, warum es viele Menschen gibt, ist, dass wir einander dabei unterstützen, dass wir wieder im Hier und Jetzt sein können, ins Paradies zurückfinden können.
Im Hier und Jetzt sein, da werde ich aus meiner Geschichte immer direkt an Osho erinnert, der das eben propagiert hat. Gab es bei dir auch spirituelle Lehrer oder Meister oder Menschen, die dich darin unterstützt haben, hier und jetzt zu sein?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass meine Begegnung mit Isaac Shapiro sehr wichtig war. Oder meine Begegnungen mit ihm, wo irgendwas Klick gemacht hat im Sinne von, er hat mich erinnert an etwas. Ja? Etwas, was ich als Kind schon gespürt habe, als junger, heranwachsender Mann schon in Kontakt war mit, aber wo ich keine Orientierung hatte. Ja, da war niemand da, der mir gesagt hat, ja, du bist richtig mit dem und ja, genau darum geht's und so weiter. Und in der Begegnung mit ihm wurde da wie was rückerinnert. Und dann war diese Situation, wo ich durch seltsame Umstände, das, wie wir vorhin gesagt haben, das Leben findet seine Wege, ja, bin ich in Kontakt gekommen mit dieser Traumaarbeit und habe gemerkt, dass das genau mein Ding ist. Ja. Dass mein Verständnis von der Welt ist, dass Dinge gespalten werden durch Trauma und dass es darum geht, diese Rückverbindung zwischen gespaltenen Dingen wiederherzustellen. Und da ist natürlich in erster Linie mein Dank und meine Liebe bei Peter Levin, der eben diese Somatic Experiencing Arbeit in die Welt gebracht hat. Ein unglaublich anspruchsvoller Meister für mich, ja. Bei dem ich über 10 Jahre jetzt schon assistiert habe und von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe. Ja. Und dann sind natürlich sein Schüler Stephen Hoskinson, bei dem ich zuerst meine ersten Schritte gemacht habe im Bereich Trauma, aber auch Jim Feil, wo ich die Polarity-Therapie-Ausbildung gemacht habe. Und in der Schweiz Urs Honauer, der einer von den Menschen war, die, ich glaube, das sind bald 20 Jahre, ja. Bald 20 Jahre hat er mich ausgehalten. Ja. Durch all die Entwicklungsstufen, die ich durchgegangen bin. Und ist da geblieben und hat immer adäquate Beziehungen mit Grenzen angeboten. Ich würde sagen, das sind ein paar meiner wichtigen Beeinflüsse.
Wie siehst du Identifikation? Also, ist es nötig, dass eine gewisse Identifikation mit dem Körper da ist und eventuell auch mit dem Gedanken und Gefühlen, um überhaupt leben zu können? Oder passiert das Leben einfach so auch vollkommen unabhängig von jeder Art von Identifikation?
Ja, da habe ich eine sehr, sehr klare Meinung, ja. Da habe ich eine sehr deutliche Meinung. Ich bin sehr klar der Meinung, dass du einer bist und ich einer. Ich bin sehr identifiziert mit meinem Körper. Du bist da und ich bin hier, ja. Das ist eindeutig, das sind zwei verschiedene Dinge, ja. Und du kamst heute von Playa Santiago und ich kam gestern von El Hierro, ja. Das sind zwei verschiedene Dinge. Damit bin ich identifiziert. Aber ich verliere mich nicht darin. Ich anerkenne auch, dass wir verbunden sind, zum Beispiel jetzt über unsere Felder, über unsere Aura. Ja? Ich spüre deinen Raum, ich spüre meinen Raum, ich spüre diesen Raum hier, der überlappt, ja? Ist breiter, als ich ihn zeige. Ja? So. Das stimmt auch. Also meine Sicht darauf ist, dass das eine fortwährende Pulsation ist. Ja? Wir haben wieder das Thema abgeschlossene Zyklen. Ja? Eine fortwährende Pulsation zwischen ich, eins, hier, soll nicht sterben, soll nicht ein Bein abhaben, weghaben, ja, soll in seiner Integrität als Ganzes existieren, ja, und diesem Öffnen in all eins, alles eins, ja, wir sind alle eins, ja, aber nur auf dieser Ebene, und auf dieser Ebene bist du dort und ich hier. Und das ist toll, weil wenn du dort bist und ich hier, dann haben wir einen Raum dazwischen und dieser Raum ist Beziehung. Wenn alles eins ist, ist keine Beziehung. Alles eins ist keine Beziehung. Und das wäre schade. Also ich glaube an diese ständige Pulsation, ja, wo wir enger werden und weiter werden. Und um deine Frage zu beantworten zwischen Identifikation mit ich hier, André, dieser Körper in dieser Zeit und so weiter, und dem unendlichen, eins, allumfassenden, zeitlosen, eine fortwährende Pulsation zwischen den beiden.
Und die Aussage, die Menschen sind Formen, durch die eine Kraft spielt und lebt, wie passt die dazu?
Da gibt es einen schönen Satz, der mir dazu in den Sinn kommt, und der heißt, Life makes shapes. Drei Worte, ja. Das Leben macht Formen. Ja. Da kann man mal einen Tag, zwei sich dazu Gedanken machen, ja. Wie viel Wahrheit und Weisheit in diesem Satz steckt. Ich fühle in der Tiefe, dass das Leben Formen macht. Und eine Form ist Homo sapiens. Also wir nennen das dann so, aber ich meine den Menschen. Ja. Und eine andere Form oder eine Teilform davon ist Evasetu oder André. Wir sind Ausdruck vom Leben. So wie ich in meinem kleinen Identifizierten sagen kann, ich habe ein Leben, bin Vater und so weiter, ja, habe diese und diese Geschichte, das und das erlebt, kann man auch sagen, das Leben hat mich. Und das Leben drückt sich aus durch mich, durch diese Form, die ich in jedem Moment annehme.
Ist das das, was immer von alleine passiert, das Annehmen?
Das Leben möchte ständig sich ausdrücken über den Vogel, der da pfeift und über die Pflanzen, die hier wachsen und über André, wie er gerade ist. Und es geht, das passiert von selbst, aus unserer Sicht. Ja, das Leben macht das, wenn man so will, ja, aus unserer Sicht von selbst. Aber es geht darum, sich aus dem Weg zu nehmen, sich nicht in den Weg zu stellen von dem, was das Leben ausdrücken möchte. Das braucht gewisse Bedingungen, ja, dass wir sein können mit dem, dass das Leben das schon richten wird. Dass es seine wundersamen Wege nehmen wird, dass jetzt TV unterstützt wird von überraschender Seite und so weiter.
Aber diese Offenheit, die ist vielleicht wünschenswert, aber im Endeffekt kann man die nicht machen. Entweder das Leben spielt diese Offenheit durch uns oder nicht.
Ich glaube, es ist unsere Aufgabe als Menschen, hinreichende Bedingungen zu schaffen, dass es geschehen kann. Das ist wie das hier. Ja? Wenn ich trinken möchte, ist es eine gute Idee, Wasser in eine Art Behälter zu bringen. Ja? Das sind hinreichende Bedingungen, dass ich das trinken kann. Wenn es nur hier in der Luftfeuchtigkeit ist oder hier in den Pflanzen oder in der Erde, ja, kann ich das nicht trinken. Das Wasser ist genau gleich da. Allein in dieser Pflanze ist sehr viel mehr Wasser drin als hier. Ja? Aber ich kann es nicht trinken. Also muss ich Dinge tun. Ich muss das abfüllen in einen Container. Ich brauche eine Grenze. Eine Grenze, die etwas umfasst, wo es ein Innen gibt und ein Außen gibt. Und mit diesem Innen und Außen schaffe ich Bedingungen, dass ich trinken kann.
Und wann jetzt das Trinken passiert oder nicht passiert, das ist dann wieder Spiel des Lebens.
Da gibt es so Zwischenformen, ja. Ich kann mich entscheiden, ich nehme jetzt noch einen Schluck oder nicht, ja. Oder es geschieht einfach. Ja. Weiß nicht so genau. Spielt es eine Rolle?
Nö, an sich spielt es keine Rolle, aber es ist eine interessante Frage, finde ich.
Finde ich auch. Und ich höre die Wellen und die Vögel. Und diese ganz feine Brise spüre ich auf meiner Haut.
Du gibst Einzelsession. Wie kann man sich das vorstellen? Also, die Leute sprechen mit dir, du rätst ihnen was oder du hilfst den Menschen zu entspannen? Oder wie läuft das konkret ab?
Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie welche Fragen in dem Zusammenhang gestellt werden. Ja? Wenn du mich jetzt das fragst. Ja? Also oft sieht das aus wie ein Gespräch. Manchmal sieht das aus wie Körperarbeit. Manchmal sieht das aus wie Spielen, vor allem mit Kindern. Das Leben erzählt ständig Geschichten durch das, was im Außen geschieht und durch das, was jemand ausdrückt. Und ich lese diese Geschichten und reflektiere sie der Person. Schwierig, das allgemein zu halten, ja. Aber sagen wir jetzt gerade ja zum Beispiel, könnte ich sagen, und wie ist das, wenn du diesen Daumen fühlst, der hier an deinem Bart so ein bisschen hin und her geht? Ja? Dann sagst du vielleicht, keine Ahnung, ja, ich spüre hier diese Wärme von dem Daumen und das ist ganz angenehm. Ja? Und dann sage ich, okay, und wenn du spürst, das ist ganz angenehm, wo in deinem Körper spürst du noch, dass das ganz angenehm ist? Ja? Und schon bist du viel mehr im Hier und Jetzt. Ja? Schwierig zu erklären, was ich mache. Und die Frage ist, ob ich überhaupt was mache. Ja?
Und du bietest auch Gruppen oder Retreats an?
Ja, in letzter Zeit, so seit ungefähr 3 Jahren, sind die Tiere sehr wichtig geworden für mich. Ja. Ich habe jetzt kürzlich mein erstes Seminar gemacht, ein Wochenende, zum Thema, was wir von Tieren lernen können für Traumaheilung. Weil Tiere nahezu nicht, oder sagen wir, gesunde Tiere haben diese Sucht, in virtuelle Welten zu gehen, nicht. Nur Haustiere, die entsprechend aus ihrer Mitte gekippt wurden, neigen dann dazu, auch solche Verhaltensweisen zu entwickeln und komische Dinge zu machen. Aber wilde Tiere in der Natur oder Haustiere, die in ihrer Mitte sind, die machen nicht solche Geschichten wie wir Menschen. Und das fasziniert mich sehr. Und ich bin gerade daran, mehr und mehr zu versuchen, Menschen mit anderen Menschen diese Welten zu teilen, was uns Tiere zeigen, was wir von Tieren sehen können. Und da ist alles verknüpft, ja? Wie wir Trauma bei Tieren heilen, wie Tiere untereinander Trauma heilen, wie Tiere Trauma bei Menschen heilen. Das sind alles Beziehungen. Da ist gerade so meine Freude und meine Energie drin. Von Tieren, von und mit Tieren zu lernen. Und da geschehen seltsame Dinge. Ja, ich war jetzt in letzter Zeit oft in Ställen, ja, in Kuhställen, in Ziegenställen und mit Pferden. Und da gibt es eine Bäuerin und die ist ganz fasziniert, ja, von was ich mit den Kühen mache und wie die darauf reagieren und so. Die hat mir ein Buch mitgegeben zur Kuhanatomie. Und ich habe das angeschaut, ja, und ich schaue diese Kuhanatomie an. Und die Wahrheit ist, eine Kuh ist praktisch gleich gebaut wie ein Mensch. Magen, Verdauung sieht ein bisschen anders aus. Die Gebärmutter sieht anders aus, was ich noch spannend fand. Warum das? Ja? Warum hat die Gebärmutter zwei Hörner bei der Kuh und beim Menschen nicht? Ja? Fand ich spannend. Aber ansonsten sind zum Beispiel dieselben 12 Hirnnerven, die wir haben, ja? Alle 12 genau gleich angelegt, sind genau gleich da. Mir gibt das zu denken, ja? wie nahe verwandt wir sind mit einer Kuh. Und wenn wir uns darauf einlassen, in Beziehung zu treten mit einer Kuh, was da geschehen kann, ja, das ist berührend. Ja.
Wie heilen Tiere für sich selber oder untereinander? Das interessiert mich.
Ich nehme es mal am Beispiel von den Hunden. Schau mal, was da gerade kommt. Ja. Ein Schmetterling zu deiner Seite, wenn du fragst, wie heilen Tiere. So machen sie das. Ja. Weil für den Schmetterling bist du auch ein Tier. Ja. Will dir nicht zu nahe treten, aber ein Lebewesen. Ja. So machen die das. Ja. Die kommen in dem Moment, wo es es braucht und sind auf diese Weise da, wie es braucht. Und das ist je nach Tier sehr unterschiedlich, nach welche Art von Tier es sich handelt. Einfachheitshalber nehme ich mal die Hunde, also unsere Haushunde. Was bei den Hunden eine ganz große Rolle spielt, ist Hierarchie. Hunde haben eine sehr klare Hierarchie, die wir Menschen weitgehend noch nicht verstanden haben, die wir gerade erst zu verstehen beginnen. Und was uns Menschen nicht so passt, weil wir zwar alle in Hierarchien leben, in äußerstem Maße, aber das nicht so sehr mögen, vor allem wenn wir nicht oben sind in der Hierarchie. Ja. Und in dieser Hierarchie geht es darum, dass zueinander passende Hunde, also sagen wir so, diese Antipoden, Gegensätze, wo zwei zueinander passen, die regeln Dinge miteinander, wo was Krankhaftes da ist. Also wenn einer sich komisch benimmt, dann braucht er seinen passenden Gegenpol, der ihm hilft, wieder in seine Mitte zu kommen und wieder Teil der Gruppe zu werden. Bei den Hunden geht es sehr viel darum, Teil der Gruppe zu sein. Weil eine Gruppe, die gut zusammenarbeitet, gut organisiert ist, die gut diversifiziert ist auch, sehr viel bessere Chancen hat auf der Jagd und um sich gegen Feinde zu verteidigen, als eine Gruppe, wo alles nur die gleichen sind oder wo jeder seinen eigenen Weg geht.
Und wie passiert das? Einfach nur durch den Kontakt mit dem Hund, der irgendwie die Ergänzung ist?
Also das alles ist jetzt ein sehr enger Ausschnitt, ja. Ich meine, die Tierwelt, die ist wirklich breit, ja. Und wenn ich nur die Hunde nehme, ist das ein sehr enger Ausschnitt. Aber sagen wir, ein Hund, der kläfft zum Beispiel dauernd, ja. Aus irgendeinem Grund. Der kläfft einfach. Und das ist störend für die Gruppe. Weil die Gruppe dann nicht weiß, ist da wirklich eine Gefahr oder nicht. Wenn ständiges Kläffen ist, dann kann man nicht mehr unterscheiden. Ist da eine Gefahr? Müssen wir handeln? Müssen wir reagieren oder nicht? Ja? Das heißt, das stört die Gruppe. Jetzt gibt es einen Hund, der dann eben dieser Gegenpol ist, der zuständig ist für diesen Hund. Ja? Und der versucht, den Hund wieder in die Gruppe einzubinden. Und der kranke oder gestörte oder aus seiner Mitte gekippte Hund wird darauf erstmal mit Kläffen reagieren. Das heißt, sein Therapeut, wenn man so will, wird schauen, welche Möglichkeit finde ich, diesem Wesen kreative Angebote zu machen, um wieder Teil der Gruppe zu werden, um wieder in seine Mitte zu kommen, um wieder in seine Funktion zu kommen. Und das ist extrem ähnlich, wie menschliche Therapie sein sollte oder wie ich sie verstehe. Die Aufgabe von einem menschlichen Therapeuten ist es, kreative Angebote zu machen, damit jemand wieder ins Leben, ins Hier und Jetzt zurückkommen kann. Und um den Satz abzuschließen, ja, es ist nicht nur die Aufgabe von einem Therapeuten, es ist die Aufgabe von uns allen. Wie können wir kreative Angebote machen, dass wir wieder sein können, miteinander, mit unserer Umwelt, in dem Kontext, wo wir sind?
Das heißt, intuitiv erspüren, was für den anderen stimmig sein könnte. Oder wenn ich das Gefühl habe, etwas ist für den anderen stimmig, was offensichtlich in der Luft liegt, ihn da drin zu unterstützen.
Tja, da sind wir schon in der Nähe von Manipulation, ja. Da muss man vorsichtig sein. Ich glaube, es geht vor allem um Modellieren. Wenn ich selber einfach bin, in jedem Moment, modelliere ich etwas sehr Starkes für die Menschen um mich herum. Wenn ich mich frei mache von irgendwelchen Ideen oder Vorstellungen, wie ich zu sein hätte oder irgendwas, ja, und einfach bin in jedem Moment, das steckt an.
Das heißt, der Fokus einfach auf das eigene Hiersein und Jetztsein und Leben sein und Sein spüren, und dann wirkt das auf die anderen sowieso heilend.
Ja, jetzt kommen wir zurück zum Thema, ja? Innerer Frieden, äußerer Frieden. Wenn ich mit mir in Frieden bin, mit dem, was gerade ist in mir in jedem Moment, schaffe ich ein Feld von Frieden. Und aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive, ich Andrea, ist das Feld um mich herum und sind das die Menschen um mich herum. Das steckt an. Dieses Feld von Kohärenz, von Beziehung, wo Dinge zusammengehen, ja, das steckt an und ermöglicht so anderen Menschen auch mehr in Verbindung zu sein mit sich und mit dem, was in jedem Moment ist. Und da kann ich kann schon Dinge tun, um das zu unterstützen. Ja. Wenn ich jetzt merke, zum Beispiel, jemand neigt dazu, ständig in dieser Schwere zu sein, weil doch meine Mutter im Krankenhaus ist und der geht so schlecht und so weiter, Beispiel, ja. Und ich merke, der wird wie aufgegessen, konsumiert von sowas. Ja. Dann kann ich sagen, schau mal, dort oben hast du gesehen, da ist eine Fahne auf dem Berg, ja, wie die gerade flattert. Die glänzt richtig gerade in der Sonne. Ja. So, da kann ich schon was tun. Ja. Was ich damit mache, ist die Aufmerksamkeit, die zu sehr im Innen hängt, nach außen bringen und zu sagen, okay, also in mir ist zwar, die Mutter ist krank im Krankenhaus und ich mache mir solche Sorgen, aber wie die Fahne da oben gerade flattert, ja. Das ist schon noch, hat was, ja. So, und dann kommt wieder dieses Spiel, diese Bewegung, ja, diese Pulsation zwischen innen und außen, die eben ermöglicht, dass ich nicht stecken bleibe im Innen und diesen schweren oder sorgenvollen Gedanken.
Okay.
Du spürst vielleicht gerade die Stille jetzt, ja. Da sind die Vögel, da ist das Meer. Das ist auch eine Stille. Und dann kommt wieder Bewegung rein. Diese Momente nicht zu verpassen, ja. Das nicht künstlich zu machen, ja, sich eine Stunde in die Augen starren und hoffen, die Stille kommt, ja, das, ich halte nichts von dem, ja. Sondern einfach, wenn das auftaucht, das nicht zu verpassen, einen Moment damit zu sein, ach, ja. In diesem Zeitlosen. Und dann, wie abgemacht, ja, kräht der Hahn, ja. Zeit zum Aufwachen. Mitten am Tag kräht der Hahn, ja.
Ja, der äußere Frieden. Du hast schon angedeutet, Frieden ist eben das Gegenteil von Krieg. Würdest du auch sagen, Krieg hat mit dem Wort Kriegen, bekommen, etwas zu tun? Also bei Krieg geht es immer darum, etwas zu bekommen.
Das habe ich mir noch nie überlegt, das ist eine schöne Frage, diese Bedeutung von Krieg und Kriegen. Ja. Ich werde darüber nachdenken und fühlen und werde es dich wissen lassen in den nächsten Tagen. Das ist eine sehr schöne Einladung, danke dafür. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, es geht darum, die Welt anders haben zu wollen, als sie ist. Also sobald etwas in mir ist von wanting the world to be different, dass ich nicht Ja sage zu dem, was gerade ist. Es ja. wird schon wieder kompliziert. Ja. Verstehst du, wenn du mir auf dem Fuß stehst die ganze Zeit und ich sage, ja, ich akzeptiere die Welt, wie sie ist, ja, von dem halte ich nichts. Ja. Wenn du mir auf dem Fuß stehst, sage ich, bitte steh mir nicht auf dem Fuß, ich mag das nicht. Ja. Und das heißt, in dem Moment komme ich ja schon raus und sage, das will ich nicht. Ja. Aber das ist Teil von dem, akzeptieren, wie die Welt ist. Da geht es nicht darum, dass mir jemand ständig über meine Grenzen geht oder dass ich mir was antue, was mir nicht gut tut. Ja.
Wobei es dann in dem Beispiel darum geht, dass du ausdrückst, wie das für dich ist und dass du das nicht willst, ja, ohne dem anderen jetzt einzuflüstern, du bist falsch. Und
genau, genau. Für mich ist etwas jetzt gerade so und so. Und dann interessiert mich, wie ist es für dich jetzt gerade? Ja? Wenn du sagst, ich spüre gerade überhaupt nichts von der Stille von vorhin. Ja? Wunderbar. Dann ist es für dich gerade so und für mich gerade so. Und dann schauen wir, was als nächstes passiert.
Ja, der äußere Frieden. Wie empfindest du äußere Frieden? Also herrscht für dich äußerer Frieden?
Es ist eine Frage der Perspektive, ja. Wie angesprochen mit diesen Weihnachtskugeln, ja. So, wenn ich meine Weihnachtskugel so halte, dass ich die Nachrichten lese, die Presse lese, die Radio höre, Fernseh schaue und so weiter, über was so geschieht in der Welt, ja, wenn ich das so ausrichte, dann kann ich, leben wir in einer Zeit, wo ich sehr schnell verzweifeln könnte, ob dem, was da im Außen geschieht, ja. Und man könnte sagen, es ist eine Art Hölle, die da gerade tobt, ja. Und wenn wir sehen, wenn wir sehen, wie Menschen miteinander umgehen oder auch mit anderen Wesen umgehen, das bricht mir das Herz, ja. Und wenn ich meinen Fokus zu sehr in dem habe, dann wird mir das Herz brechen auf eine Weise, wo ich fragmentiert bin, wo ich nicht mehr hier sein kann. Aber wenn es mir gelingt, punktuell mich zu verbinden mit dem, um mir zu erlauben, dass mein Herz einen Moment bricht und dann im nächsten Moment zu sehen, was als nächstes geschieht, dann bin ich wieder in diesem Gleichgewicht. Jetzt gerade hier, ja, bin ich mit dir. Ich kann sein mit meinen Emotionen. Ich sehe, dass du sein kannst mit mir. Ich höre alles, was ich höre. Ich sehe alles, was ich sehe. Und ich kann wirklich nicht behaupten, dass hier gerade Krieg herrscht. Ich kann das denken, wenn ich mir die Nachrichten vorstelle oder so etwas. Ja. Aber es ist sehr wichtig, hier eine Bewusstheit zu haben, wohin ich meine Aufmerksamkeit richte. Weil die Weihnachtskugel so ein bisschen ein saisonales Ding ist, dann man kann auch einen Löffel benutzen. Ja. Wenn ich so einen Löffel mit der konvexen Seite gegen mich halte, ja, und dann meine große Nase sehe und so ein bisschen auch fast nichts von der Welt und dann den Löffel mal 90 Grad drehe oder vielleicht 70 Grad drehe, ja, und plötzlich alles von der Welt da drüben sehe, in dem Löffel gespiegelt. Ja. Darum geht es und das müssen wir tun. Es ist unsere Aufgabe, achtsam zu sein mit dem, wo wir unsere Aufmerksamkeit wie hinrichten. Wo, wann, wie. Mit unserer Aufmerksamkeit zu sein, das ist eine Aufgabe, das müssen wir leisten. Das ist nicht was, was einfach geschieht. Ja. Es ist unsere Verantwortung, wir müssen das leisten. Nicht den Krieg und alles, was da ist, auszublenden, aber den auch nicht so groß zu machen, dass ich verschluckt werde davon.
Also man kann sich ruhig Gedanken machen über die Machtstrukturen auf der Welt und das eben auch ausdrücken und anderen Menschen mitteilen, weil mit der Hoffnung dahinter, wenn die Menschen sich darüber bewusst werden, dass das die einzige Möglichkeit ist, dass sich was ändert.
Das waren jetzt ein bisschen verschiedene Elemente von Information. Also ich bin teilweise einverstanden mit dir. Ja. Lass es mich mal so formulieren. In der Schweiz gibt es diese Redewendung, es schlägt keine Geiß weg. Das hat bedeutet so, das ist einfach so. Das kann man nicht ändern, kann man nicht wegreden. Ja. Es schlägt keine Geiß weg, dass wir Menschen in etwas hinein geboren wurden, in etwas existieren, was wir, dem wir den Namen Raumzeit gegeben haben. Das heißt, wir existieren in drei Raumdimensionen, oben, unten, hinten, vorne, links, rechts, und der Zeit. Also wir sind in der Raumzeit, und das kann man alles sehr genau beschreiben und wurde sehr genau und gut ja gemacht und geht mathematisch alles auf. Und dann hat man gemerkt, so 50er Jahre waren da die großen Durchbrüche, ja, man kann es auch noch anders anschauen. Ja. Und hat herausgefunden, wenn man aus quantenphysischer Sicht schaut, leben wir in 12 oder mehr Dimensionen. Kann man mathematisch rechnen, ist bewiesen. Ja. Für unseren Kopf schwierig vorzustellen. Niels Bohr hat gesagt, wenn dir die Quantenphysik keine Angst macht, dann hast du sie vielleicht nicht verstanden. Ich glaube, er hat recht damit, ja, weil es kann einem ganz schön schwindelig werden, wenn man beginnt, in diese Ebenen zu denken. Also wir leben in der Raumzeit in diesen vier Dimensionen. Und wenn wir anders schauen, aus einer anderen Perspektive schauen, dann sind es noch mehr Dimensionen, wo wir uns drin bewegen. Aber die, die für uns erfahrbar sind, direkt erfahrbar sind, sind die vier. Die drei Raum- und die Zeitdimension. So, jetzt könnte man denken oder man könnte postulieren, es könnte ja sein, dass wir hier auf der Erde, die angeblich eine Kugel ist und eben diese räumliche Dimension einnimmt, mit diesem Radius und so weiter, es könnte ja sein, dass da Einflüsse dazukommen aus anderen Dimensionen, die wir nicht verstehen, die wir nicht sehen, erfahren, nachvollziehen, nicht mal denken können. Wenn es so ist, und die Quantenphysik beweist das, wir leben in mindestens 12 Dimensionen, dann sind da mindestens 8 weitere Dimensionen davon, wo aus Einflüsse auf diesen Planeten oder auf dieses Planetensystem, was wir sind, zusammen mit dem Mond, geschehen könnten, die wir nicht verstehen. Und darum ist es eine berechtigte Hoffnung, dass mit einem Wandel im Bewusstsein der Menschen etwas besser werden könnte hier auf Erden. Es wäre aber bei meinem Beispiel jetzt auch denkbar, dass sich etwas an diesen für uns unerfahrbaren Einflüssen ändern könnte oder müsste, dafür, dass sich das hier ändert und wir nicht mehr diese verrückten Dinge tun, die wir tun. Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich als eine erste Annäherung an diese Gedanken.
Aber davon jetzt unabhängig ist, dass es auf jeden Fall immer gut ist für die Menschen, für den Einzelnen und aber auch für die Gemeinschaft, für alle, für die Welt, fürs Universum, wenn jeder das tut, wo er sich hingezogen fühlt, was er ausdrücken möchte.
Wenn es wahr ist. Es muss wahr sein. Das ist der Punkt.
Ist es wahr, dass ich ein Bedürfnis habe, über die Zeitqualität und über das zu sprechen, was jetzt passiert?
Ich fühle das als deine Wahrheit. Definitiv. Aber das ist deine, ja? Das ist definitiv eine deiner Wahrheiten. Das ist klar wahr.
Wie ist für dich die Zeitqualität? Ist die auf, es geht vom Frieden wieder zum Krieg und es geht um Auseinandersetzung und es ist unausweichlich oder?
Die Gesamtheit der Menschen, die Menschheit, ist, was wir betrachten können als sogenannt komplexes System. Und ein komplexes System ist nicht einfach ein System, was komplex ist, sondern ist ein Ausdruck aus der Systemtheorie. Und ein komplexes System hat verschiedene Eigenschaften, die es definieren, wo unter anderem die Chaos-Theorie reinkommt, oder eine Eigenschaft daraus ist die Non-Linearität. Ja. Non-Linearität. Das heißt, Dinge geschehen nicht kausal von A nach B, wie wir fast alles denken in unserem Leben, sondern da geschehen Dinge wie, dass wir jetzt Trauben ernten müssen, damit sie dann im nächsten Jahr gesät werden können oder die Pflanzen gepflanzt werden können. Also die verrückte Dinge, ja, umgekehrt und so weiter. Und ein Teil von diesem Nichtlinearen, was die Menschheit auszeichnet, ist, dass wenn wir als Menschheit eine gewisse Größe an Bewusstsein, ein gewisses Gesamtbewusstsein erreicht haben, um dann in ein nächstes Größeres zu gehen, geschieht was ganz Spezifisches. Das ist im zweiten Hauptsatz der Thermodynamik beschrieben. Nämlich, es kommt noch mehr Energie in ein System rein, und wenn dann noch mehr Energie reinkommt, dann beginnt das zu schütteln. Ja? Das beginnt chaotisch zu werden, bevor es sich dann entspannen kann ins Größere. Und das ist das, was ich gerade sehe, was gerade geschieht. Wo verrückte Dinge möglich werden. Ja? Gerade, was war das, vor 70 Jahren, als die Engländer in Indien waren? Ungefähr, ja. Kolonie und so weiter, ja. Und die Engländer sind gekommen, haben gesagt, wir übernehmen da Indien und so weiter, ja. So. Und 70 Jahre später kommt ein Herr Tata und kauft sich mal kurz Land Rover und Jaguar, ja. Das sind so diese Marken, die sind appointed by Her Majesty the Queen, ja. Gehört jetzt einem Inder. Das heißt, diese Dinge spielen hin und her. Ja, da geht was hin und her. Und das ist Teil von diesem evolutionären Prozess oder von diesem organischen Wachstumsprozess, dass immer im Übergang zu was Nächstem, Neuen, muss es per Definition chaotisch werden. Es kann nicht anders. Und da sind wir gerade drin. Und unsere Aufgabe ist es, uns darin nicht zu verlieren. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, wenn wir zu sehr in unsere virtuellen Welten gehen, hier oben, verlieren wir uns in dem. Wir dürfen uns nicht zu sehr in dem verlieren, ja, wir dürfen das berühren, mit dem sein, ja, uns auseinandersetzen, auch mal eine Debatte haben drüber, aber das Wichtige ist, im Hier und Jetzt verankert zu bleiben. Egal was passiert, und wenn morgen zwei Sonnen am Himmel sind, wir bleiben hier und jetzt verankert und schauen, was als nächstes geschieht.
Im Hier und Jetzt verankert sein wird dazu auch zählen, einfach was die Menschen einfach so als gesunden Menschenverstand verstehen. Also alles einfach ganz praktisch real zu sehen. Ist das auch ein Hier und Jetzt sein?
Ja, ich glaube, dass es Menschen gibt, die vielleicht eine seltsame Vorstellung haben von gesundem Menschenverstand. Aber so wie du das ansprichst, fühle ich das in die Richtung. Ja? Ich meine, was macht ein gesunder Menschenverstand damit, wenn morgen zwei Sonnen aufgehen? Verliert man da den Verstand? Kann man mit dem bleiben? Wie ist es, wenn morgen zwei Sonnen aufgehen und alle behaupten, das sei schon immer so gewesen? Stell dir das mal vor. Alle behaupten, inklusive du selber, das sei schon immer so gewesen, aber irgendwie gibt es da so was wie eine seltsame Erinnerung. Ich glaube, da war immer nur eine Sonne am Himmel. Ja. Kann der gesunde Menschenverstand mit dem sein?
Ja, mein gesunder Menschenverstand, sage ich jetzt mal, hat die Erfahrung gemacht, es findet sich eigentlich immer eine natürliche Erklärung.
Ja.
Auch wenn die vielleicht ganz anders ist, eine ganz andere Richtung herkommt, als man denkt. Aber was soll's? Wenn es so ist, dann ist es eben. Wenn die zwei Sonnen uns nicht verbrennen, okay, gerne.
Okay. Also ich neige dazu, ein bisschen den Verstand rauszunehmen aus dem gesunden Menschenverstand und zu sagen, gesundes Menschsein reicht.
Das gesunde Menschsein, das äußert sich dann vielleicht auch in einem gesunden Verstand, ja. Aber das Wichtige ist das gesunde Menschsein.
Genau.
Und das gesunde Menschsein ist hier auf Gomera für dich sehr leicht. Du fühlst dich auch hier zur Insel verbunden und verbringst einige Zeit hier.
Ja. Diese Insel hat eine interessante Geschichte, oder überhaupt die Kanaren haben eine interessante Geschichte. Ja. Und das ist eine Geschichte von Trauma. Weil diese Inseln ursprünglich bevölkert wurden, man vermutet hauptsächlich aus Nordwestafrika, vor mindestens 2000 Jahren, wahrscheinlich noch mal deutlich mehr. Und die Menschen lebten hier, ich meine, soweit man das heute beurteilen kann, mehr oder weniger im Paradies. Ja. Aber mindestens zu der Zeit, dann um 1400 nach Christus herum, gab es hier auf dieser Insel, wenn ich mich recht erinnere, fünf Stämme der Guanchen, die miteinander bestens gelebt haben. Ja. Jeder hatte einen Teil von der Insel und die haben das hier gemacht und die waren mit dem Wasser ein bisschen knapp da drüben und dann hat man sich ausgeholfen und man hat Verträge gemacht untereinander, diese verschiedenen Stämme, die besiegelt wurden, indem man aus einem Gefäß gemeinsam Ziegenmilch getrunken hat. Und das lief so über hunderte von Jahren, wenn nicht tausende von Jahren, ganz toll. Und dann kamen die spanischen Eroberer und haben diese Invasion gemacht, ja, auf diese Insel. Haben quasi das Paradies zerstört. Aber schon früher waren Menschen, die gekommen sind und diese kräftigen und gesunden Menschen von hier mitgenommen haben und als Sklaven verkauft haben. Und dann die spanischen Eroberer, die diese Invasion betrieben haben und gesagt haben, ihr müsst jetzt alle Christen werden und wir machen diese Verträge so und so. Und da gibt es gruselige Geschichten, was hier alles geschehen ist auf dieser Insel. Auf jeden Fall hat dieser Inselpatron, der Hauta Cuperche, der da unten gerade steht, der hat so eine Schale in der Hand. Ja? Und diese Schale hat 7 oder 8 Risse. Das heißt, das ist ein fragmentiertes Gefäß, ein kaputtes Gefäß, ein gespaltenes Gefäß. Eins, aus dem man nicht mehr trinken kann. Und das steht eben sinnbildlich dafür, dass mit den Spaniern und mit der Eroberung von den Conquistadores damals diese Insel fragmentiert wurde und das Leben hier fragmentiert wurde. Und dasselbe hier, ja. Wenn ich hier so 7, 8 so Schnitte reinmache, ja, dann kann ich das nicht mehr benutzen zum Trinken, es wird seine Aufgabe nicht mehr gerecht. Und genau so steht diese Hauta Cuperche dafür, wie diese Insel gespalten wurde, das Leben, die Menschen, die Verbindungen gespalten wurden. Und man kann nicht anders als sagen, dass vor 40 Jahren ungefähr nochmal was Ähnliches passiert ist mit den Aussteigern, die hierher kamen, die nicht sich an die Gepflogenheiten hielten, die hier sich dann über 500 Jahre installiert hatten, im spanischen Leben. Ja? Und mit Nacktheit und Alkohol und Drogen und Abfall und so weiter auf eine Art und Weise gelebt haben, wo die Insel nochmal dasselbe erlebt hat. Und irgendwas in mir fühlt sich angezogen von dem. Ja? Wenn kaputt passiert, zieht es mich an. Und ich war dann ein paar Jahre nicht mehr hier, so, ich glaube 5, 6, 7 Jahre habe ich Pause gemacht, es war mir irgendwie zu viel. Und jetzt merke ich, es fühlt sich wieder richtig an, hier zu sein. Und ein kleines bisschen beizutragen, dass diese Verletzungen, diese Spaltungen, diese Brüche, diese Invasionen, die geschehen sind, heilen können. So wie das im Außen geschieht, geschieht es im Innen.
Wie empfindest du die Natur hier? Es gibt ja viele Menschen, die zieht die Natur hier an, weil sie durch das Vulkangestein und durch die viele Sonne sehr intensiv ist.
Ja. Ja, die Natur ist extrem hier. Sie ist extrem in allen Elementen. Die Luft und das Feuer und das Wasser und die Erde, die wiederum aus Feuer entstanden ist und auch so direkt so eine Ausstülpung ist aus Muttererde, das ist alles extrem hier. Und dieses Extreme oder diese Summe von Extremen hat eine enorm transformative Qualität, sodass ich sehr gerne auch hier arbeite mit Menschen, ja. Weil einfach in sehr kurzer Zeit sehr viel geschehen kann, was ein ganzes Leben ändert. Ja. Ich habe das von meinem Lehrer Stephen Hoskinson gelernt. Ja. Er hat gesagt, es ist egal, ob ein Klient nach der Stunde rausgeht und sagt, ah, vielen Dank André, das war eine tolle Sitzung. Ja, spielt keine Rolle. Es kommt darauf an, wie entwickelt sich sein Leben. Und ich habe festgestellt, dass mit den Menschen, mit denen ich hier unten arbeite, dass wirkliche, lebensverändernde Transformationen stattfinden. Und das ist das Geschenk von dieser Insel an uns.
Du hast vorher erzählt, dass demnächst eine Klientin von dir kommen wird. Das heißt, Menschen können auch kommen und du kümmerst dich dann sehr intensiv um sie, also hilfst ihnen für mehrere Tage und so. Ist das quasi ein Einzelretreat oder wie kann man das beschreiben?
Einzelretreat trifft es ganz gut, ja. Also ich meine, die Wahrheit ist, diese Insel kümmert sich vor allem um die Menschen. Ja? Ich brauche nicht viel zu tun. Ich bin im Wesentlichen da und ich sehe und ich schaue und ich helfe, ich unterstütze. Aber im Wesentlichen macht es die Insel. Es gab diesen Moment, wo wir da zum Barranco hoch gewandert sind mit einer Klientin und dann stand da diese große Gockel im Weg. Ja? Und die Klientin hatte Angst, weil dieser Gockel so groß und der stand da so, ich gehe nicht weg. Ja? Und sie hatte Angst, da vorbeizugehen, der könnte sie angreifen. Und in dem Moment haben wir damit gearbeitet. Ja? Was geschieht jetzt in ihr? Wie fühlt sie die Angst? Wie spürt sie die Angst? Was geschieht in ihr in diesem Moment? Wie können wir dann dran vorbeigehen? Wie machen wir das? Wie geht es nachher? Und dann waren wir oben am Wasserfall, haben uns verpflegt und als wir wieder runtergegangen sind, und wie ist es jetzt, dem Gockel wieder zu begegnen? Der stand wieder da. Ja? So, und damit haben wir explizit haben wir gearbeitet mit einer Situation, da steht ein Gockel im Weg und der macht mir Angst und wie kann ich jetzt mit dem umgehen. Aber implizit haben wir mehrere Ebenen berührt von Geschichten, von denen ich keine Ahnung habe, wo irgendwann irgendwie ein Wesen mal ihr im Weg gestanden ist auf eine Weise, die ihr Angst gemacht hat. Oder vielleicht sogar mehrere Male. Und wo dann implizit eben dann diese Ebenen auch gerade mitkommen, gerade mitgeheilt werden. Mit anderen Worten, wo wir freier werden und diese Freiheit dann eben ermöglicht, mehr im Hier und Jetzt zu sein, wo sich wirklich ein Leben ändert. Ja. Übrigens erinnere ich mich gerade, die Klientin, mit der das war, die hat sich jetzt gerade von ihrem Mann getrennt. Die hatte eine ganz furchtbar schrecklich dysfunktionale Beziehung über 16 Jahre und hat sich jetzt von ihrem Mann getrennt. Endlich. Schön, dass du fragst, ja. Das war vor einem Jahr, ja.
Der steht jetzt nicht mehr im Weg.
Genau.
Wie sieht das praktisch aus? Verbringst du dann mit dem Menschen viele Stunden am Tag oder wie?
Ja, also die Idee ist, dass wir zusammen sind, mehr oder weniger den ganzen Tag. Ja. Und dann habe ich verschiedene Ideen von was jemand braucht oder was unterstützend wäre oder so, und dann tun wir dies, das oder jenes. Und den Rest macht dann die Natur. Ja. Letztes Mal zum Beispiel waren wir, wo sind wir denn? Da oben auf Amerika. Ja. Und da war so plötzlich war so Nebel. Ja. Und wir waren plötzlich einfach nur noch grau. Und der Klient konnte dieses Gefühl von Grau in Assoziation oder diese Erfahrung vom Moment von Grau und nicht sehen können, keine Differenzierung haben, in Beziehung bringen zu Teilen von seinem Leben, wie er sein Leben erlebt, ja. Und hatte dafür plötzlich eine direkte Erfahrung und konnte diese Erfahrung beeinflussen, indem er gesagt hat, komm, wir gehen darüber, da ist weniger Nebel, ja. Und dann sind wir darüber gegangen. Das heißt, das hat ihm eine Möglichkeit gegeben, etwas, was er bis jetzt nur als vage, ist nicht mal eine Idee, aber so als vage Erfahrung in sich getragen hat, direkt zu erfahren und eine Steuerungsmöglichkeit zu haben, eine Einflussmöglichkeit zu haben. Da habe ich jetzt noch keine so tolle Geschichte zu berichten, wie es dem jetzt geht. Das war im Februar, das ist erst knapp 3 Monate her. Ja.
Würdest du das konkret Traumaheilung nennen, was da passiert?
Absolut. Absolut.
Und die Heilung passiert, indem gefühlt wird, was vorher nicht gefühlt werden konnte, das zu Ende geführt wird, der Zyklus beendet wird?
Ja, Ich sage nicht, dass das eine abschließende Antwort ist, aber die Aussage ist sicher richtig.
Und die Geschichte dazu, die muss nicht immer gewusst werden.
Absolut, das ist richtig. Verstehst du, ein Nervensystem, was übrigens auch ein komplexes System ist, habe ich kürzlich gesehen, sogar in Wikipedia wird das erwähnt als Beispiel für ein komplexes System, das menschliche Nervensystem, fand ich fantastisch. Ja. Wie viele Therapeuten arbeiten mit Menschen und haben sich noch nie überlegt, dass Menschen ein komplexes System sind, ja? Was ganz besondere Eigenschaften braucht. Schau, da ist der Schmetterling, der den Orkan in Texas gleich produzieren wird. Also menschliche Nervensysteme sind auch komplexe Systeme. Und jetzt habe ich den Faden verloren, ob lauter Freude von dem Verfall, von dem Schmetterling. Was war deine Frage?
Was war meine Frage?
Ja. Vielleicht spinnen wir einen neuen Faden.
Ja, eben das Nervensystem. Wie spielt das Nervensystem mit in der Traumaheilung?
Also das Nervensystem ist in dieser Raumzeit, in der wir leben, der physikalische Ausdruck von dem, was unser Bewusstsein trägt. So, also Bewusstsein ist Bewusstsein, ja? Und dann gibt es ein individuelles Bewusstsein, du bist Devaseto, ich bin André. Und das findet einen materiellen Ausdruck in dieser Welt. Der materielle Ausdruck von André in dieser Welt, vom Bewusstsein André in dieser Welt, ist mein Nervensystem. Und dieses Nervensystem ist unglaublich komplex. Jemand hat mal behauptet, dass mehr Verbindungen da sein im Nervensystem, als es Atome gibt im Universum. Also es gibt wirklich, wirklich, wirklich viele Verbindungen. Ja. Und das Nervensystem sind Zellen und diese Zellen sind miteinander verbunden. Und diese Zellen sind ganz dumm, die sind digital, die können nur feuern oder ruhen. Aber der Witz ist, wenn sehr viele solche 0-1, Ja-Nein, Schaltstellen schlau verkörpert werden miteinander, dann können so verrückte Dinge entstehen wie ein Internet, ein Computer und so weiter. Ja? Was alles digital basiert ist. Unser Nervensystem ist auch so. Sind die einzelnen Zellen sind digital, die können feuern oder ruhen. Aber die Qualität, das Geschenk liegt eben darin, wie die miteinander zusammen harmonieren. Und ob die miteinander mehr so wie so eine Qualle in Kohärenz miteinander schwingen oder ob jeder so ein bisschen was für sich selbst macht. Das Ziel von Therapie ist es, Menschen dabei zu unterstützen, dass sein physischer Ausdruck in der Welt, sein Nervensystem, möglichst in Kohärenz pulsieren kann. Ich eins hier, ich all eins. Ich eins hier, ich all eins. Und all die Zwischenformen.
Gibt es da Voraussetzungen dafür, dass das Nervensystem so gesund funktioniert?
Trauma ist einfach gesagt eine Beeinträchtigung in dem. Ja? Da ist mal dieser Ball gekommen hier von dieser Seite. So, und das beeinträchtigt jetzt das. Ja? Und wenn das alles hier pulsiert, dann kann das nicht mehr so ganz toll pulsieren, weil das hier beeinträchtigt ist. Ja? Also geht es darum, alles, was jemals irgendwie an Beeinträchtigung passiert ist, und dafür, jetzt haben wir die Geschichte wieder, dafür müssen wir die Geschichte nicht wissen. Ja? Das Nervensystem interessiert sich nicht für die Geschichte, wie das damals war, dass eben, dieser Ball eben gelb war und da von der Seite gekommen ist. Das Nervensystem interessiert sich nur, da steckt was fest und es möchte frei werden, damit es wieder pulsieren kann.
Und das Nervensystem muss verstehen, dass die Gefahr nicht mehr da ist. Ne?
Oh ja. Und jetzt ist die offensichtliche Frage, wie macht es das? Ja? Und das macht es primär über das sogenannte Orientieren. Und Orientieren heißt nichts anderes als verbunden sein mit seiner Umgebung über seine Sinne. Klingt ein bisschen technisch und klingt ein bisschen banal, aber ist das Alpha und das Omega. Wenn ich verbunden bin mit meiner Umgebung über meine Sinne, dann geht es weiter. Ja? Dieses Verbundensein mit meiner Umgebung über meine Sinne heißt Orientierung. Oder mein Sohn, als er 7 war, habe ich ihm das erklärt. Ja? Dann hat er gesagt, du meinst umschauen. Dich umschauen. Ja? Also sich umschauen, zu sehen, was wirklich ist, nicht in der virtuellen Welt, was ich mir gerade denke, ja, sondern zu schauen, was wirklich jetzt gerade ist, zu hören, was jetzt gerade ist, zu fühlen, wie der Wind ein bisschen auffrischt und so weiter. So, das heißt Orientierung. Und Orientierung ist die Voraussetzung für jede Traumaheilung. Noch ein Wort dazu. Trauma ist immer etwas, was damals dort geschehen ist. Ja? Immer. Das heißt, wenn ich es schaffe, im Hier und Jetzt zu sein, habe ich schon diesen Spannungsbogen zum damals dort, der die Heilung selbst ist. Wieder im Hier und Jetzt sein zu können, bedeutet schon die Heilung von dem, was damals dort nicht abgeschlossen wurde. Ich staune, es ist so simpel. Ja? Es ist wirklich so simpel.
Darum weist zum Beispiel Geier als Satsang-Lehrer, der sich auch mit Somatic Experience beschäftigt hat, dann darauf hin, schau mal jetzt im Raum, ist hier eine Gefahr?
Ja.
Also das ist dieses Verbinden dann. Ne?
Das genau, sich im Hier und Jetzt zu verbinden. Ja?
Und der Kontakt mit dem anderen Menschen hilft.
Das sind die beiden Basics, ja. Ich spreche da immer so von so einem Gebäude mit 3 Stockwerken. Ja, es gibt ganz unten, wenn es sicher ist, ja. Wie weiß ich, dass es sicher ist? Ich schaue mich um. Es ist kein Tiger da, niemand mit einer Waffe, alles gut, ja. Sicher, erstes Stockwerk. Zweites Stockwerk, Gefahr. Wenn es gefährlich ist, ist es keine gute Idee, erstmal zu sagen, ja, dann setze ich mich mal hin und entspanne mich mal, ja. Wenn Gefahr ist, soll ich in Bewegung kommen. Ich soll kämpfen oder flüchten. Und dann gibt es noch die dritte Ebene. Wenn Kämpfen und Flüchten nicht funktioniert, kann ich nur noch erstarren oder kollabieren und hoffen, dass die Gefahr vorübergeht. Das heißt, über Orientierung evaluiere ich ständig, ob eine Gefahr ist. Wenn ich mich umschaue, umhöre, rieche, ist ja Gas in der Luft oder sowas, ja? Wenn ich mich mit meinen Sinnen verbinde mit der Umgebung, findet diese ständige Evaluation in mir statt und mein Nervensystem merkt, jetzt gerade ist es sicher und ich kann mich entspannen. Und das ist der eine Teil von diesem untersten ersten Stockwerk, bei mir immer blau, wenn ich das zeige. Und der andere ist der soziale Kontakt. Wir sind fest verdrahtet, wir sind gebaut für sozialen Kontakt, für sicheren sozialen Kontakt. Wir sind gebaut dafür.
Ja, du hast die Hunde erwähnt, die im Rudel jagen. Und bei den Menschen war es ja auch lange Zeit in der Evolutionsgeschichte, ja, dass sie zusammen nur überleben konnten. Ne? André, um den Bogen zu schließen, können wir vielleicht nochmal auf das Thema äußerer Frieden kommen, und da gibt es ein Beispiel, über das du vielleicht reden könntest.
Ja, ich denke an die Situation in der Türkei, wo wir zurzeit uns berechtigterweise fragen, was geschieht da eigentlich mit einer politischen Führung, die jetzt sehr viel Macht an sich reißen konnte. Und wo wir das für Europa als Bedrohung erleben. Und ich habe da natürlich wiederum meine Sicht mit der Traumaperspektive. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Türkei sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr groß war. Ja? Ich glaube, wir nennen das auf Deutsch das Osmanische Reich, was über 500 Jahre mehr oder weniger existiert hat. Ja. Und wenn mal etwas so groß war und das dann irgendwie gebrochen wird, ja, dann ist das nicht einfach vorbei. Das lebt weiter in der Welt. Ja. Das lebt weiter in diesen morphischen Feldern, wie sie richtig heißen, wie sie Sheldrake beschrieben hat. Das lebt weiter in den Epigenen der Menschen, die abstammen von diesen Menschen von damals. Und wir berühren damit das Thema von transgenerationalem Trauma. Und dasselbe gilt für die Situation vor allem in Deutschland, aber auch in anderen Orten der Welt. mit den zwei Weltkriegen, wo Trauma weitergegeben wird, wo es das Leben auch wiederum nicht interessiert, ja, was ist die Geschichte? Ja? Das Leben will Zyklen abschließen. Und solange wir das nicht anerkennen und uns nicht auf den Weg machen, diese Zyklen abzuschließen, werden die weiter frei hängen. Ja? Die sind weiter so lose Fäden in diesem Geflecht des Weltgeschehens, die sich immer, solange bis sie abgeschlossen sind, immer wieder irgendwo einflechten werden, immer wieder irgendwo reinkommen. Und wenn wir es kollektiv nicht lösen, dann werden weiter Individuen davon betroffen sein. Die stecken wir dann in eine Anstalt, in eine Institution, ja, und sagen, ja, psychiatrischer Fall oder Psychose und so weiter. Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass diese Bewusstseinsfäden, die wollen eingeflochten werden, die losen Fäden. Und da sind wir als Kulturen gefordert, uns damit auseinanderzusetzen. Genau gleich, wie es die Aufgabe ist, von einem Individuum den Keller aufzuräumen, das ist die Aufgabe von Kulturen, uns mit erlittenem Leid und Schaden, aber auch mit Leid und Schaden, den ein Teil von unserer Kultur zugefügt hat, auseinanderzusetzen und in Frieden zu kommen.
Für mich klingt das so in die Richtung, ja, also einfach eine große Toleranz haben für das, was passiert, mit dem Vertrauen, im Großen und Ganzen ist das genau richtig, was passiert.
Fühlt sich für mich nicht falsch an.
Gleichzeitig aber auch, wenn die Impulse da sind, den Impulsen folgen, wo man vielleicht darauf hindeuten will und wo man gerne was drüber teilen möchte.
Ich fühle Freude im Herzen, wenn du das sagst. Ja. Ich glaube, dass damit kommen wir einem Schlusswort schon sehr nahe. Ja. Eine große Toleranz dafür, was geschieht. Und aufrichtig und kräftig seinen Herzensimpulsen zu folgen. Ja.
Und auch eben den anderen Menschen zugestehen, was durch sie passieren will. Auch wenn das in unseren Augen oder unser Verstand als negativ oder ungünstig einordnet.
Wir müssen es zugestehen und sogar unseren eigenen Kindern. Das kann schmerzhaft sein, ja. Wenn unsere Kinder nicht den Weg gehen, wie wir in uns denken. Ja. Und genauso wie wir es unseren eigenen Kindern zugestehen müssen, dass die ihren eigenen Lebensweg haben, den wir respektieren und würdigen, müssen wir allen Menschen zugestehen, dass sich das Leben durch sie ausdrückt in irgendeiner Weise. In der Welt 2.0 haben wir dann sogar noch Mitgefühl für die, die irgendwas Schreckliches ausdrücken müssen in der Welt. Ja.
Aber für mich selber ist es dann eben auch okay, wenn ich toleriere und sage, ja, das ist jetzt einfach so, dieser Mensch drückt dies und das aus, ja. Aber ich führe da Distanz zu. Ich gehe dann lieber weg von dem.
Absolut.
Oder ich
Absolut.
Schütze mich irgendwie davor. Oder.
Ja, darum geht's. Alles kann so sein, wie es ist, und ich bin mit mir klar, das will ich nicht. Dafür gehe ich, da nehme ich mich zurück. Sehr, sehr klar. Die Dinge sind sehr klar und sehr simpel.
Ist es für dich immer so klar, oder gibt es da auch Sachen, wo du eben sagst oder für dich selber fühlst, okay, da im Moment habe ich da jetzt kein klares Gefühl, dass vielleicht kommt es noch, vielleicht kommt es nie?
Ich würde sagen, je älter ich werde, desto mehr ist diese unmittelbare Klarheit da. Das hat vielleicht was mit Erfahrung zu tun oder die Erfahrung gemacht zu haben, dass ich mich verlassen kann auf diese Zeichen in mir, die mir sagen, hier geht's durch und hier geht's nicht durch. Es gibt drei Möglichkeiten in jeder Situation. Ja. Jede Entscheidung ist entweder ein Ja, ein Nein oder ich weiß es nicht. Hat mir meine Freundin Marianne mal gesagt. Ja. Und so ist das wahr. Ja. Das ist, ich weiß es nicht, wird weniger mit der Zeit. Aber nur schon mal das klar zu haben, dass es immer Ja, Nein oder ich weiß es nicht ist, ist schon mal sehr erleichternd. Ja. Weil es muss dann nicht anders sein, als es ist. Wenn ich nicht wissen darf, alles gut.
Okay. Ja, irgendwie ist es auch eine Art Anmaßung, alles beurteilen zu wollen, ne? Und zu sagen, das ist schlecht und das sollte nicht so sein.
Wer weiß das schon? Ja? Wer kann schon verstehen, was hier geschieht?
Ja.
Ich auf die Frage, wie geht's dir jetzt nach diesem Gespräch?
Ja, ich fühlt sich jetzt rund an. Und ja, es ist schön, dass eben jetzt auch so eine Berührtheit aufgetaucht ist. Und ja. Und es müssen nicht immer ganz bestimmte Sachen müssen nicht immer ausgesprochen werden. Aber das ist ja auch, kommt ja auch was anderes bei rüber. Für mich, für dich, vielleicht für die Menschen, die es sehen.
Ich wünsche mir, dass sich Menschen berühren lassen von dem, was wir hier gemeinsam geschaffen haben.
Ja, da vertraue ich auch ganz. Das Leben wird es schon für die es ansteht, wird es sein.
Ja.
Wo es nicht ist, da steht es einfach nicht an.
Ja. Ich danke dir ganz herzlich, Devaseto, für diese Gelegenheit, in Kontakt zu kommen mit mir, mit mir und jetzt, und dich kennenlernen zu dürfen.
Ja, ich danke dir. Danke dem Leben.
Ja, genau.